SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer im Studio. Guten Abend. Die Ukraine-Kontaktgruppe traf sich heute in Ramstein. Deutschland hat erneut ein großes Hilfspaket angekündigt. Dazu gleich mehr. Außerdem, nachdem die Entscheidung für einen neuen Premier in Frankreich gefallen ist, bleibt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Auch das werden wir uns genauer anschauen. Und unsere Reporter in München fassen nochmal zusammen, was einen Tag nach dem vereitelten Anschlag dort Stand der Dinge ist. Alles bis 18 Uhr in der SR-Info Bilanz am Abend. Das Format der Ukraine-Kontaktgruppe, das regelmäßig auf der US-Airbase in Ramstein stattfindet, ist mittlerweile eine leider eingespielte Institution zur Koordinierung der Ukraine-Hilfe. Das heutige Treffen war allerdings kein ganz normales. Der ukrainische Präsident Zelensky nahm persönlich teil, um die Partnerstaaten Kiews um zusätzliche Waffen zu bitten. Die Bundesregierung hat reagiert und weitere Militärhilfen angekündigt. Doch die Frage bleibt, wie es langfristig mit den deutschen Hilfen für das angegriffene Land weitergeht, angesichts der angespannten Haushaltslage in Berlin. Von dort berichtet Mario Kubina.
Dass die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format zusammenkommen, ist traurige Routine nach 2,5 Jahren Krieg. Diesmal aber ist ein besonderer Gast beim Treffen auf dem US-Stützpunkt in der Pfalz dabei, Volodymyr Zelensky.
Thank you, dear partners, for your strong support.
Der ukrainische Präsident bedankt sich bei den Partnerstaaten für die Unterstützung seines Landes. Bei einem Gespräch mit Boris Pistorius nutzt Zelensky die Gelegenheit, die deutschen Hilfen für die Ukraine besonders zu würdigen. Dass der Staatschef an diesem Septembertag überhaupt nach Deutschland gekommen ist, hängt mit der militärischen Lage in der Ukraine zusammen. Vor allem im Osten des Landes geraten die Verteidiger immer mehr unter Druck. Und unter den russischen Luftangriffen leiden auch Menschen weit weg von der Front.
Moskau setzt, das wird deutlich, an seinem Verhalten weiter auf Bombenterror auch gegen Zivilisten anstatt auf den Verhandlungstisch,
sagt der Verteidigungsminister und kündigt weitere Waffenlieferungen an, damit sich die Ukraine auch in Zukunft gegen die russischen Angreifer wehren kann.
Wir werden 12 moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern, und zwar 6 davon noch in diesem Jahr und weitere 6 im nächsten Jahr, Gesamtvolumen 150 Millionen Euro.
Das sei neu, stellt der SPD-Politiker fest. Allerdings, die Artilleriegeschütze stehen schon länger auf einer To-Do-Liste der Bundesregierung und ein gutes Dutzend hat die Ukraine schon bekommen. Wirklich neu ist wohl, dass die nächste Lieferung in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr abgewickelt werden soll. Hinter den Kulissen dürfte sich die ukrainische Seite noch für ein anderes Thema interessieren, nämlich für die Frage, wie es langfristig mit den deutschen Hilfen weitergeht. Gut möglich, dass das am Nachmittag auch bei einem vertraulichen Treffen von Zelensky mit Kanzler Scholz in Frankfurt am Main eine Rolle gespielt hat. Sicher ist, im Bundeshaushalt für dieses Jahr stehen noch mehr als 7 Milliarden Euro für Militärhilfen zur Verfügung. Nächstes Jahr sollen es nur noch 4 Milliarden sein. Und die sind schon verplant.
Ja, es ist richtig, die sind bereits gebucht. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass bereits Material für 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden kann.
Aber was, wenn darüber hinaus Bedarf besteht? Zum Beispiel, weil Panzer beschädigt werden und repariert oder ersetzt werden müssen. Darüber macht sich die ukrainische Regierung schon Gedanken. Dazu Steffen Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung.
Was die finanzielle Unterstützung der Ukraine angeht, stehen wir in einem ständigen, sehr belastbaren Kontakt mit der ukrainischen Seite. Und die wissen auch, dass sie sich auf uns verlassen können.
Bis zum Jahresende soll ein internationaler Kredit stehen, zusätzlich zum Geld aus dem Haushalt. Die Gespräche darüber laufen, bisher aber ohne Ergebnis.
Unterdessen scheinen die Anwerbemaßnahmen des russischen Militärs im Land zumindest die angepeilte Zielgruppe zu erreichen. Ende Juli hatte Präsident Wladimir Putin die Prämien für eine Anstellung bei der russischen Armee verdoppelt, um mehr Männer als Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine gewinnen zu können. Rund 4.200 Euro als Einmalzahlung sollen die Männer erhalten, die noch bis Ende des Jahres beim Militär einen Vertrag unterzeichnen. Die Stadt Moskau hatte sogar rund 20.000 Euro angeboten für eine Vertragsdauer von 1 Jahr bei der Armee als Einmalprämie. Ob diese finanziellen Lockmittel tatsächlich mehr Männer in die Kasernen treiben, ist noch abzuwarten. Das allgemeine Informationsinteresse am Militärdienst aber hat stark zugenommen. Das legt zumindest eine Analyse der unabhängigen Online-Redaktion Verska Media nahe. Im August soll demnach die Online-Suche nach Armeeverträgen im ganzen Land um rund 36% gestiegen sein, berichtet Silke Dietrich.
Aus dem Nebel tauchen fünf Männer auf, vermummt in Uniform und mit Waffen am Anschlag. Ein Werbevideo der russischen Armee im Internet. Hier werden sämtliche Vorteile für Vertragssoldaten angepriesen. Von der Grundsteuer befreit, Gutscheine für Erholungskuren, Sonderurlaub und vor allem eine Prämie, sobald der Vertrag unterzeichnet ist. In den meisten Regionen in Russland ist sie verdoppelt worden, auf rund 4.200 Euro. Dazu gibt es ohnehin nochmal eine Einmalzahlung vom Verteidigungsministerium. In Moskau hängen überall am Straßenrand riesige Plakate mit einer viel höheren Summe, umgerechnet rund 20.000 Euro als Prämie. Mit den für russische Verhältnisse hohen Geldsummen soll eine Teilmobilmachung umgangen werden. In sämtlichen Social-Media-Kanälen wird um die freiwilligen Männer geworben. Im offiziellen Telegram-Kanal des russischen Verteidigungsministeriums berichten die neuen Soldaten, warum sie sich verpflichtet haben. Ich saß an einem Abend da und dachte, alle Jungs sind hier, erzählt einer. Das Gehalt ist gut, mein Kind wird versorgt, während ich im Dienst bin. Es gibt die einmalige Zahlung und man kann eine Wohnung kaufen mit einer Hypothek, zumindest Zinssatz. Das Interesse von Männern, sich zum Wehrdienst zu verpflichten, hat seit dem Sommer zugenommen. Seitdem die Prämien stark angestiegen sind, aber auch seitdem die Ukraine Gebiete in Russland in der Region Kursk eingenommen hat. Laut dem unabhängigen russischen Online-Medium Verska seien einerseits die Online-Suchen nach Verträgen für Soldaten um mehr als 35% gestiegen. Das sollen Analysen des Online-Dienstes Yandex zeigen, der in Russland wie die Suchmaschine Google genutzt wird. Andererseits zeigten Daten der Moskauer Stadtverwaltung, dass tatsächlich auch mehr Männer seit August die Verträge unterzeichnet hätten. Die Zahlen hätten sich verdoppelt, von rund 100 Männern auf mehr als 200 Männer pro Tag. In den staatlichen Nachrichtensendern Russlands werden die neuen Soldaten gerne interviewt. Ich habe beschlossen, meiner Heimat zu helfen, erzählt Sergej. Er hat gerade den Vertrag unterschrieben und spielt auf die Offensive der Ukraine an. Ich sehe, wie sich die Situation in meinem Land entwickelt. Also muss man seinem Land und seinen Landsleuten helfen. Ob aus Vaterlandsliebe oder einfach, um mehr Geld zu verdienen, wie viele Soldaten seit der sogenannten russischen Spezialoperation ihr Leben verloren haben, wird nicht bekannt gegeben. Die Trauer um die Verstorbenen ist öffentlich in der Regel nur in oppositionellen Medien zu sehen, wie bei Novaya Gazeta Europa. Eine Mutter steht an einem Grab und weint um ihren gefallenen Sohn, der ein Vertragssoldat war. Sie hat am Ende nur eine Erklärung dafür, warum ihr Sohn in den Krieg gezogen war. Das war finanzielles Interesse, sagt sie hier. Nichts anderes fällt mir dazu ein.
Wir kommen nach Frankreich. Nach der gestrigen Ernennung zum Premierminister hat Michel Barnier nun Regierungskonsultationen aufgenommen. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sind nach den Neuwahlen allerdings so schwierig, dass er keine echte Koalition auf die Beine stellen kann. Auch nicht mit den eigenen Leuten, den konservativen Republikanern. Stattdessen muss Barnier jetzt versuchen, wechselnde Mehrheiten zu organisieren. Julia Borutta ist der Frage nachgegangen, auf wen kann er sich dabei stützen?
Die vom UN-Menschenrechtsrat beauftragte Kommission dokumentiert in ihrem Bericht erschütternde Gewaltexzesse und Kriegsverbrechen, begangen von Soldaten aller Kriegsparteien, so die Menschenrechtsexpertin Mona Rishmawi in Genf.
Both SAF and RSF and their respective allies.
Sowohl die sudanesische Armee als auch die RSF-Miliz sowie ihre jeweiligen Verbündeten haben Kriegsverbrechen begangen. Mord jeder Art, Verstümmelung, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Folter, Erniedrigungen und Verletzungen der Menschenwürde. Auch ausländische Regierungen, die die Konfliktparteien im Sudan unterstützen, könnten mitschuldig an den begangenen Verbrechen sein, heißt es in dem Bericht. Die Kommission gehe davon aus, dass die Kämpfe aufhören werden, sobald Waffenlieferungen gestoppt würden. Kinder unter 15 seien zum Waffendienst gezwungen worden. Und nicht nur die sudanesische Zivilbevölkerung, auch humanitäre Helferinnen und Helfer werden direkt angegriffen, heißt es in dem Bericht. Hilfsorganisationen warnen schon seit längerem, dass Millionen Menschen im Sudan der Hungertod droht. Die Menschen erlitten eine unvorstellbare Tragödie. Wir sprechen hier von mehr als 46 Millionen Menschen. Sie können nicht allein gelassen werden mit diesen beiden Kriegsparteien. Wir brauchen den internationalen politischen Willen, die Zivilbevölkerung im Sudan zu schützen.
To protect the civilians in Sudan.
Den RSF-Milizen und ihren Verbündeten wirft der Bericht auch gezielte und massive ethnisch motivierte Angriffe vor auf nicht-arabische Menschen, insbesondere aus der Bevölkerungsgruppe der Masalit in West-Darfur.
The RSF and its militias committed a large-scale ethnic-based attacks on the non-Arab civilian population, in particular the Masalits in West Darfur.
Um Frauen, Männer und Kinder im Land zu schützen, forderte der Kommissionsvorsitzende Mohamed Chande Othman, eine unabhängige und unparteiische Truppe in den Sudan zu schicken.
The gravity of our findings and failure of the warring parties to protect civilians underscores the need for urgent and immediate intervention.
Die Schwere der dokumentierten Gräueltaten, sagt er, sowie das Versagen der Kriegsparteien beim Schutz der Zivilbevölkerung erforderten dringend eine sofortige Intervention.
Und wie Sie selbstverständlich gemerkt haben, war das nicht der Beitrag von Julia Borutta aus Paris, sondern der Beitrag von Katrin Hondl zu den schrecklichen Zuständen im Sudan. Für ihren Hintergrund, dort herrscht seit gutem Jahr ein brutaler Machtkampf zwischen zwei rivalisierenden Generälen und wie eben gehört, fordert die UN-Kommission nun eine unabhängige Truppe zum Schutz der Zivilbevölkerung. Da ist was im Ablauf durcheinander geraten. Wir bitten das natürlich zu entschuldigen. Jetzt der Beitrag von Julia Borutta zu den schwierigen Regierungskonsultationen im französischen Parlament.
Auf keinen Fall. Mal abwarten. Wahrscheinlich schon. Alle politischen Lager haben heute Botschaften Richtung Barnier ausgesendet. Es geht um die Frage, unterstützen Sie die zukünftige Regierung des neuen Premiers oder nicht? Für die Parteien des Linksbündnisses ist die Sache klar. Sie haben bereits ein Misstrauensvotum gegen Barnier angekündigt und der Chef der Sozialisten, Olivier Faure, unterstrich im Radiosender France Inter: Der neue Premierminister wird nicht auf die Linke zählen können. Keine einzige Persönlichkeit der sozialistischen Partei wird in seine Regierung eintreten. Daran habe ich keinen Zweifel. Aus dem Lager der Präsidentenpartei Ensemble pour la République kommen konstruktivere Töne. Gleich als erster erschien heute der Fraktionsführer der Macronisten im Amtssitz des Premiers. Und dieser Fraktionsführer ist kein anderer als Barniers Vorgänger Gabriel Attal. Attal gab nach dem Gespräch die Marschroute für seine Fraktion vor. Weder Blockadehaltung noch bedingungslose Unterstützung. Man werde sich Kompromissen mit anderen politischen Parteien nicht verschließen. Aber alle im Parlament sollten wissen, nichts geht ohne die Macron-Fraktion. Auch die Lichter der konservativen Republikaner stehen auf Kooperation. Eine echte Regierungskoalition schließen sie zwar nach wie vor aus, aber sie werden den neuen Premier, der ja aus ihren eigenen Reihen kommt, unterstützen. Solange Barnier unabhängig bleibe, präzisierte Bruno Retailleau, Vorsitzender der Republikaner im Senat.
Quel premier ministre il compte être? Est-ce que ce sera un premier ministre collaborateur?
Wir haben ihn heute gefragt, was für eine Art Premier er sein will. Wird er ein Kollaborateur von Macron sein oder wird er sich an die Verfassung halten und als Regierungschef selbstständig die Politik des Landes bestimmen?
Le premier ministre et le gouvernement.
Im Élysée, wo Präsident Macron nicht nur 7 Jahre lang die Regierungslinie vorgegeben, sondern auch regelrechtes Mikromanagement betrieben hat, scheint man sich bewusst zu werden, dass eine neue Ära angebrochen ist. Barnier habe völlig freie Hand bei der Zusammenstellung seiner Regierung, heißt es. Im Übrigen werden die regelmäßigen Treffen zwischen Beratern des Élysées und der Regierung abgeschafft. Republikaner Retailleau ist zuversichtlich, dass er und seine Mitstreiter unter Barnier eine konservative Politik werden durchsetzen können. Das Schlimmste für uns war die Vorstellung einer extrem linken Regierung. Die haben wir abgewendet. Das Programm des Linksbündnisses hätte Frankreich arm gemacht und deklassiert. Wir wollen jetzt wieder Ordnung in den Finanzen, Ordnung auf der Straße, weniger Immigration und mehr Sicherheit. Darüber haben wir mit dem Premier gesprochen. Am Wochenende gehen die Konsultationen weiter. Obwohl Barnier vom Wohlwollen der rechtsradikalen RN-Fraktion Marine Le Pen abhängt, steht ein Treffen mit ihr bisher nicht auf der Agenda. Genauso wenig wie mit den Linken, die trotz ihres Wahlsiegs nun leer ausgegangen sind. Einige von ihnen haben am Wochenende zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.
In wenigen Sekunden ist es 17.45 Uhr. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
Außenministerin Baerbock hat in Israel ein Ende des jüdischen Siedlungsbaus im Westjordanland gefordert. Die Grünen-Politikerin sagte, er verstoße gegen das Völkerrecht. Wenn der Bau gestoppt würde, könne die israelische Regierung international verlorenes Vertrauen wiedergewinnen. Baerbock verurteilte aber auch die Strategie der Hamas, die Gewalt aus Gaza ins Westjordanland zu tragen. Die Gewaltspirale müsse durchbrochen werden. Russland hat die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Besonders betroffen waren nach ukrainischen Angaben die Stadt Pawlograd in der Region Dnipropetrovsk. Dort wurden mindestens ein Mensch getötet und 40 Personen verletzt, unter ihnen mehrere Kinder. Die Stadt ist rund 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Weil dort eine Chemiefabrik steht, die Sprengstoff herstellt, ist sie immer wieder Ziel des russischen Militärs. Die Taliban haben afghanische Straftäter freigelassen, die vor einer Woche von Deutschland nach Kabul abgeschoben worden waren. Das bestätigte ein Sprecher der radikalen Islamisten der ARD. Demnach hatten die Familien der Abgeschobenen vor der Freilassung schriftlich versichert, dass die Männer keine Straftaten mehr begehen. Die insgesamt 28 Straftäter waren in Deutschland zu Haftstrafen verurteilt worden, unter anderem wegen Sexualstraftaten und gefährlicher Körperverletzung. Es war der erste Abschiebeflug seit der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren. Die Verhandlungen darüber wurden nicht direkt mit den Taliban geführt, sondern über Vermittler aus Katar. Im deutschen Fußball stehen laut Hamburger Morgenpost 17 Spiele unter Manipulationsverdacht. Dem Bericht zufolge soll es sich um Partien aus der 3. Liga, aus 2 Regionalligen sowie aus mehreren Oberligen handeln. In den vergangenen 2 Jahren soll es teilweise auffällige Fehlentscheidungen der Schiedsrichter oder schwere Patzer von Torhütern und Abwehrspielern gegeben haben. Die saarländische Staatsanwaltschaft bestätigte dem SR, dass ein Spiel im Saarland stattgefunden haben soll. Einzelheiten wollte die Behörde nicht nennen.
Einen Tag nach dem vereitelten Terroranschlag auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum in München hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Sonderkommission Karolinenplatz eingerichtet. Die Leitung hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen. Am frühen Nachmittag haben die Ermittler neueste Erkenntnisse über den 18-jährigen Schützen aus Österreich und seine Tat mitgeteilt. Die Details von Christina Lutz.
Noch wurde kein Bekennerschreiben oder Video gefunden, das erklären könnte, warum der junge Österreicher am Donnerstag am Münchner Karolinenplatz um sich geschossen hat. Die Ermittler vermuten allerdings ein islamistisches oder antisemitisches Motiv. Denn der Täter hat je 2 Schüsse auf das NS-Dokumentationszentrum und das israelische Generalkonsulat abgefeuert. Zudem liegen der österreichischen Polizei Erkenntnisse vor, dass er sich islamistisch radikalisiert hat. Was der Vizechef des Bayerischen Landeskriminalamts Guido Limmer aber mit Sicherheit weiß, der junge Mann war ein Einzeltäter. Er war Donnerstag früh allein aus dem Salzburger Land nach München gefahren. Erst am Tag zuvor hatte er sein Gewehr, ein Karabiner des Schweizer Militärs, laut Polizei legal gekauft. Im Auto des Täters wurde eine leere Packung für 50 Patronen gefunden. Mindestens 9 Schüsse hatte er im Umfeld des Generalkonsulats abgefeuert. Die 5 Polizisten, die ihn stoppten, schossen ihre Dienstpistolen und Maschinenpistolen leer. Der Täter starb noch am Tatort. Ein Polizist und eine Passantin erlitten ein Knalltrauma. Dass sonst niemand verletzt wurde, ist laut Polizei auch dem Umstand zu verdanken, dass gegen 9 Uhr früh wenige Menschen rund um den Tatort in der Münchner Innenstadt unterwegs waren.
Bei solchen Themen kaum anders möglich, kommt jetzt der harte Themenwechsel. Die Modernisierung der Deutschen Bahn ist mittlerweile ausgesprochenes Regierungsziel. Und die Bahn hat ja nun auch sehr umgreifende Sanierungsprojekte auf ihren Hauptverkehrsstrecken angekündigt. Laut einer Recherche der Kolleginnen und Kollegen des SWR soll das aber wohl nicht auch automatisch den Einsatz neuester, modernster Technik bedeuten. In internen Papieren, die der SWR ausgewertet hat, ist von Technik die Rede, die in den 90ern auf dem aktuellsten Stand war, heute also veraltet ist. Die Reaktion aus dem Verkehrsministerium auf diese Nachricht fällt äußerst dünn aus. Mehr von Uwe Berndt.
Digitalisierung ist das Zauberwort. Das betont Volker Wissing bei jeder Gelegenheit. Logisch, seines Zeichens Minister für Verkehr und richtig, Digitales. Erst in dieser Woche hat er seinen Anspruch an die Bahn erneuert. Nach der Sanierung der Schienen und Weichen soll auch die Digitalisierung des Streckennetzes kommen. Das moderne Zugsteuerungssystem ETCS ist europaweit beschlossene Sache. Denn das erhöht die Sicherheit und ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man mehr Züge gleichzeitig auf einer Strecke fahren lassen will. Die Modernisierung kommt. Wissing gibt den Entschlossenen.
Meine Forderungen sind glasklar. Die kennt der Bahnvorstand. Und ich bin zuversichtlich, dass man dort auch die notwendigen Anstrengungen unternehmen wird, um das umzusetzen, was wir einfordern.
Wissing will der Eisenbahn Dampf machen. Dumm nur, dass man jetzt genau das Gegenteil hört. Ein SWR-Bericht zitiert aus internen Quellen, dass die Bahn bei der Sanierung der Strecken aus Kostengründen teilweise auf Digitaltechnik vorerst verzichten wolle. Stattdessen solle auf einigen Strecken eine analoge Technik aus den 90er Jahren verbaut werden, zum Beispiel auf der Strecke Frankfurt-Köln oder Hamburg-Halle-München. Darüber habe die Bahntochter DB InfraGo Bund und Länder in einem internen Arbeitskreis informiert und der soll nicht begeistert gewesen sein. Das Dementi der Bahn kommt prompt. Sie verweist darauf, dass ja mit dem neuen Bahnknoten von Stuttgart gerade das größte Digitalprojekt der Schiene in Europa gebaut wird. Und außerdem ließe sich doch am Vergabeverfahren für digitale Stellwerke erkennen, dass die Bahn die Digitalisierung vorantreibt. Doch zu den angeblichen Kürzungen auf anderen Strecken gab es heute keine Stellungnahme. Auch der Sprecher des Verkehrsministers gab sich eher wortkarg.
Ich kann Ihnen versichern, dass die Digitalisierung der Bahn weiterhin eine hohe Priorität genießt.
Und so fragt sich mancher, war das jetzt ein klares Dementi? Oder vielleicht die Erkenntnis, Digitalisierung ist angesagt, aber ziemlich teuer?
Die Unionsfraktion aus dem Deutschen Bundestag hatte sich gestern und heute zur Klausur getroffen im brandenburgischen Neu-Hardenberg. Und während gestern vor allem noch der über die Medien geführte Schlagabtausch zwischen Union und Ampelregierung zum Thema Migration im Fokus stand, ja, da sollte es jetzt am Ende des Treffens vor allem um eines gehen, die Zukunft nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr. Da sind sich CDU und CSU ganz sicher, dass sie als Sieger vom Platz gehen werden und der Posten im Kanzleramt aus ihren Reihen besetzt werden wird. Auch wenn die Frage nach der konkreten Personalie immer noch offen ist. Sabine Henkel aus Berlin.
Da war sie wieder, die K-Frage. Markus Söder will Kanzlerkandidat werden, hat es gestern Abend zum zweiten Mal gesagt. Und was sagt Friedrich Merz?
Ich habe an dem Auftritt von gestern Abend nichts auszusetzen.
Der Auftritt erfolgte im ZDF. Söder wiederholte da wohltemperiert, was er zuvor im aufgeheizten Bierzelt dargelegt hatte. Er kann Kanzlerkandidat werden. Merz hat sich in dieser Frage noch gar nicht positioniert und wollte auch bei dieser Klausur nichts dazu sagen. Wenn man ihm aber zuhörte, konnte man keinen anderen Eindruck gewinnen als den, dass er selbst auch ins Kanzleramt will.
Wir wissen, was wir zu tun haben, wenn wir im nächsten Jahr die Regierungsverantwortung wieder übernehmen sollen.
Merz spricht im Plural, meint aber doch wohl hauptsächlich sich selbst. Kaum vorstellbar, dass er das Kanzleramt Markus Söder überlässt oder Hendrik Wüst.
Wir müssen in den ersten Tagen nach einer Regierungsübernahme im nächsten Jahr schnelle Entscheidungen treffen, damit dieses Land wieder auf Kurs kommt.
So weit ist es noch nicht. Bisher liegt die Union nur in Umfragen vorn. Dass das so bleibt, daran arbeiten Merz und die Fraktion. Beraten über die großen Themen, die das Land bewegt. Asyl vor allem. Merz treibt die Ampel damit vor sich her, stellt dem Kanzler ein Ultimatum. Pardon, kein Ultimatum. Es war eine Bitte, wie er später erklärt. Aber
bitte entnehmen Sie aus der Höflichkeit der Formulierung nicht eine Veränderung meiner Position.
Mit Höflichkeit hat Merz dem Kanzler die Pistole auf die Brust gesetzt. Bis Dienstag soll der sagen, dass er an der Grenze Zurückweisungen im großen Stil durchsetzen wird, dazu rund um das Land Grenzkontrollen einrichtet und aus Afghanistan und Syrien niemanden mehr aufnimmt. Andernfalls will Merz seine Leute aus den Gesprächen darüber abziehen.
Wenn der Bundeskanzler einen Konsens in seiner Regierung erzielt, bis dahin ist das gut. Wenn er ihn nicht erzielt, kann er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und sagen, das machen wir jetzt so.
So stellt Merz sich Führung vor. Mehr Machtwort als Moderation, mehr Ansagen als Auffangen von Koalitionspartnern. Die Grünen, die Scholz bei der Stange bzw. in der Ampel halten will, sind Merz egal. Basta. So würde er es als Kanzler vermutlich machen. Sagen, was sein soll. Das versucht er jetzt auch mit dem amtierenden Kanzler. Das Thema Migration eignet sich bestens. Scholz und die Ampel stehen unter Zugzwang. Merz und die Unionsfraktion nutzen die Gelegenheit. Gibt Scholz nach, gilt Merz als der starke Mann. Und wenn nicht, dann irgendwie auch. Wenn nur die Landtagswahlergebnisse im Osten nicht wären und das ungeklärte Verhältnis der CDU zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Könnte Merz im Osten stolpern, so wie einst Annegret Kramp-Karrenbauer? Er wirkt nicht so, als hätte er Angst. Im Gegenteil. Und die K-Frage?
Solange es nicht entschieden ist, ist es offen.
Philosophiert CSU-Mann Alexander Dobrindt. Aber vielleicht ist es längst entschieden und nur noch nicht allen gesagt.
Den Begriff Klimazertifikate hören wir alle immer wieder und dass mit diesen Zertifikaten gehandelt wird. Aber wie? Das Grundprinzip sieht, jetzt sehr einfach formuliert, so aus. Kann in einem Teil der Welt der CO2-Ausstoß nicht einfach verhindert oder verringert werden, dann können eben jene Zertifikate gekauft werden, mit deren Geld woanders auf der Welt CO2-sparende Projekte unterstützt werden. Denn, so die Idee dahinter, der CO2-Ausstoß ist ein globales Problem. Und damit kann die Kompensation auch überall stattfinden, anstatt dann überhaupt nicht. Jetzt hat das Umweltbundesamt aber deutschen Konzernen die Ausstellung genau dieser Klimazertifikate verweigert. Hintergrund sind Unregelmäßigkeiten bei 8 Klimaschutzprojekten in China, die sich die Konzerne auf ihre CO2-Bilanz anrechnen lassen wollten, indem sie eben jene Zertifikate erwerben. Im Juni war ein Betrugsgeflecht mit CO2-Zertifikaten bekannt geworden, in das deutsche Mineralölkonzerne und andere Unternehmen verwickelt sein sollen. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Ruth Kirchner.
Um ihre gesetzlich vorgeschriebenen Klimaschutzziele zu erreichen, dürfen deutsche Mineralölkonzerne Klimaschutzprojekte im Ausland finanzieren und bekommen dafür für ihre eigenen Bilanzen sogenannte CO2-Zertifikate gutgeschrieben. 75 solcher Projekte gibt es weltweit, die meisten in China. Doch seit einiger Zeit stehen viele unter Verdacht, gar nicht das zu leisten, was sie versprechen oder schlichtweg nicht zu existieren. Deswegen hat das Umweltbundesamt jetzt in 8 Fällen deutschen Konzernen Klimazertifikate verweigert. Die Konzerne wollten sich damit ursprünglich 215.000 Tonnen CO2 auf ihre Klimabilanzen anrechnen lassen. Doch daraus wird jetzt nichts. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden bei allen 8 Klimaschutzprojekten in China Unregelmäßigkeiten nachgewiesen. Genauere Angaben zu den Unternehmen und Projekten machte die Behörde auf Nachfrage nicht. Doch weitere Ermittlungen laufen bereits. Das Umweltbundesamt nimmt nach eigenen Angaben zunächst weitere 13 Projekte in China unter die Lupe, zusammen mit einer internationalen Anwaltskanzlei. Denn einfach sind diese Kontrollen nicht. Oft wird Kontrolleuren vor Ort der Zugang verweigert. Parallel ermittelt die Staatsanwaltschaft bei deutschen Unternehmen, die auf Umweltgutachten zu den umstrittenen Zertifikaten spezialisiert sind. Im Juli wurden mehrere Firmen in Bayern und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Bundesumweltministerin Lemke von der SPD und das Umweltbundesamt stehen wegen mangelnder Kontrollen in der Kritik. Lemke sprach vor einigen Wochen von möglicher schwerer Umweltkriminalität und versprach Aufklärung. Weitere Projekte wird es vorerst nicht geben. Alle Neuanträge hat Lemke mit Wirkung zum 1. Juli stoppen lassen.
Und zum Ende der Sendung schauen wir nochmal nach Paris auf die Ergebnisse des heutigen Tages bei den Paralympics mit Burkhard Hupe.
Die deutschen Sitzvolleyballer kehren ohne Medaille aus Frankreich zurück. Im kleinen Finale behielt Ägypten nach einem dramatischen Spiel und in 5 Sätzen die Oberhand. Besser machte es die deutsche Dressur-Equipe, die im Garten von Versailles auf dem 3. Platz im Teamwettbewerb landete. Bronze gab es am Nachmittag auch für Judoka Lennart Sass, der sich nach einem unglücklich verlorenen Halbfinale noch einmal zusammengerissen hatte und das kleine Finale schnell für sich entschied.
Bronze ist das neue Gold. Ich habe in meinem Kopf umgeschaltet, mich nicht aufgegeben und diesen Kampf voll durchgezogen. Ich bin verdammt stolz.
Die 3. deutsche Bronzemedaille ging an Tischtennisspielerin Juliane Wolf, die im Doppel schon Silber errungen hatte. Für den Höhepunkt des 3. Wettkampftages will dann am Abend Johannes Flors sorgen. Der Doppelprothesenträger will seinen Ruf als schnellster Mann ohne Beine untermauern und im Stade de France trotz starker Konkurrenz aus den USA seinen Paralympicsieg von Tokio über 400 Meter wiederholen.
Bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Nachdem es heute Mittag noch mal etwas ungemütlich aussah, kämpfte sich die Sonne jetzt zum Abend hin noch mal durch die Wolkendecke durch. In der Nacht bleibt es dann auch trocken und es wird etwas kühler, 16 bis 12 Grad. Morgen startet es dann etwas neblig. bewölkt, dann längerer Sonnenschein und es bleibt trocken. Die Höchstwerte 25 bis 29 Grad und der Sonntag wird ein Sonne-Wolken-Mix bei maximal 24 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend mit Florian Mayer. Jetzt übernimmt Sarah Sassou mit der SR2 Abendmusik. Viel Vergnügen!